Guten Morgen, liebe Gemeinde. Früher als Kind war es für mich immer was ganz Besonderes, mit meiner Schwester und meinen Eltern ins Kino zu gehen. Der erste Film, an den ich mich hier erinnern kann, war Dumbo, der fliegende Elefant, also so ein typischer Walt Disney-Film aus den 30er oder 40er Jahren. Dann folgten Bambi und das Dschungelbuch, aber als ich dann ein bisschen älter war, da waren es dann die Monumentalfilme, die 10 Gebote, Quo Vadis und natürlich Ben-Hur. Wenn ich damals nach meinem Lieblingsfilm gefragt wurde, war das letzterer, dieser Ben-Hur, den habe ich nicht nur einmal gesehen. Kennt ihr diesen Film, diesen alten Film von 1959 mit Charlton Heston in der Hauptrolle, fast 4 Stunden lang? Und diesem berühmten, fulminanten Wagenrennen am Schluss. Dieser Film, der spielte ja zur Zeit Jesu und das war im Film auch miteinander verquickt. Dieser Juda Ben-Hur, diese Hauptperson, die von diesem Charlton Heston dargestellt wurde, traf immer mal wieder diesen Jesus. Auch bei der Kreuzigung war er dabei, bei der Bergpredigt. Aber die erste Szene, die ging so, dass Juda Ben-Hur von einem Einsatz auf dem Mittelmeer zurückkam und als Sklave angekettet mit vielen anderen dort durch das heiße Land geführt wurde. Bei einer kurzen Rast, da durften alle trinken. Zuerst natürlich der Hauptmann, dann die anderen Soldaten, dann als drittes die Pferde und ganz zum Schluss dann diese mitgeführten Sklaven. Nur einem wurde das Trinken verwehrt, nämlich diesem Juda Ben-Hur. Der Hauptmann hatte irgendetwas dagegen und als ihm bewusst wurde, dass er in dieser Hitze nach diesem langen Marsch jetzt noch nicht mehr etwas zu trinken bekommen würde, fiel er nur in den Staub und über seine Lippen kamen nur noch gebrochen die Worte: Gott, hilf mir. Im nächsten Moment fällt so ein Schatten auf ihn. Da ist jemand, der aus der benachbarten Werkstatt gekommen ist und dieser jemand kniet sich zu ihm nieder und er hat so eine große Holzkelle voll Wasser dabei und da greift er hinein und streicht über die Stirn von diesem Juda Ben-Hur, dass der wieder zu Sinnen kommt und als das geschieht, gibt er ihm zu trinken. Und es wird deutlich, dass diese Rast in Nazareth stattgefunden hat und dass dieser jemand Jesus ist, der dem Durstigen, dem Ärmsten und Verlorensten unter allen zu trinken gibt. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist dann doch dieses fulminante Wagenrennen. Damals, als dieser Film gedreht wurde, hatte der Regisseur nämlich eine Idee und damit verband sich ein Wunsch und er rief diesen Schauspieler Charlton Heston zu sich und sagte ihm: Du, ich stell mir vor, dass wir bei diesem Wagenrennen Nahaufnahmen von deinem Gesicht machen, wo wir sehen können, wie engagiert du bist, wie entschlossen du bist, dieses Rennen zu gewinnen und auch welchen Schmerz du erleidest, wenn dein Gegenspieler, dieser Masala, dich von dem anderen Wagen aus so mit so einer Peitsche schlägt. Und deswegen musst du jetzt das lernen, mit so einem Wagen zu fahren. Ich kann da keinen Stuntman irgendwie einsetzen, der dich vertritt. Weil damals gab es noch nicht diese Computertechnik. Heute könnte man ja jedwedes Gesicht, jedweden Körper da auf so einen Wagen setzen. Aber ja, damals war es dann nötig, dass er das selber macht. Und deswegen nahm Charlton Heston ganz intensiv Unterricht. Das ist nämlich gar nicht so einfach, so einen Vierspänner zu leiten, wenn man auch sonst nicht viel mit Pferden zu tun hat. Schon so eine Kutsche zu führen, das ist schon was. Ein Zweispänner so gleichmäßig zu führen, das ist noch aufwendiger, aber ein Vierspänner, das ist eine hohe Kunst. Nach einiger Zeit kam Charlton so ein bisschen geknickt zu dem Regisseur zurück und sagte: Ich habe jetzt echt viel trainiert, aber ganz ehrlich, ein Rennen gewinnen kann ich mit dem, was ich bis jetzt kann, nicht. Ich kann das nur so einigermaßen. Und dann sagte der Regisseur diesen wirklich schönen und nachdenkenswerten Satz zu ihm. Er sagte: Charlton, pass du nur auf, dass du dich auf dem Wagen hältst und ich sorge dafür, dass du gewinnst, denn Denn so steht es im Drehbuch. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Und versteht ihr, worauf ich hinaus will? Sagt uns Gott das nicht genauso? Sagt er nicht du? Und da kannst du jetzt deinen Vornamen einsetzen. Du, pass du nur auf, dass du an mir dran bleibst. Und ich sorge dafür, dass du gewinnst, denn so steht es im Drehbuch. Er nennt es nicht Drehbuch, das ist die Bibel, die wir hoffentlich alle besitzen und regelmäßig lesen. Das hat Gott von vornherein so festgelegt. Und dann passiert das auch. Gott hat von vornherein entschieden, dass er dich retten möchte. Und das lässt dich sicher sein. Du darfst dir sicher sein. So auch der Titel dieser Predigt. Hand aufs Herz. Wer von euch hatte noch nie ein mulmiges Gefühl, als er sich mit dem Gleichnis mit den 10 Jungfrauen beschäftigt hat? Ich sage euch was, ich habe keinen Bock, zu den 5 Törichten hinzugezählt zu werden. Oder wen beschleicht kein mulmiges Gefühl, wenn er davon liest, wie Jesus mal die Schafe von den Böcken teilt? Die einen, die kommen in den Himmel und den anderen, dem bleibt es verwehrt. Ich sage euch was, ich habe auch keinen Bock, bei diesen Böcken zu sein. Oder wie geht es euch, wenn ihr von Jesus lest, zu dem die Leute kommen und sagen, haben wir nicht in deinem Namen, Herr? Haben wir nicht dies, haben wir nicht das? Und zu denen Jesus dann sagt, ich kenne euch nicht und ich habe euch nie gekannt. Boah, das ist wirklich heftig und das will doch keiner von uns gesagt bekommen. Und ist es da ein Wunder, dass so mancher Christ, der zwar getauft ist und wirklich an Gott glaubt, dass er dennoch tiefen Zweifel hat und verunsichert ist, ob er nun die Ewigkeit mit Gott verbringen darf oder nicht? Bin ich nun erlöst oder nicht? Gehöre ich zu den Schafen oder doch zu den Böcken, wenn Jesus die Menschen dereinst in diese 2 Gruppen teilen wird? Diese Predigt möchte dir ganz persönlich Mut machen, dass du dir sicher sein darfst. Du darfst dir sicher sein, dass jeder, der dieses Geschenk von Jesus annehmen möchte, dieses auch bekommt. Und dazu finden wir ganz viele deutliche Texte in der Bibel. Hier mal eine schnelle Auswahl von 3 Bibelstellen, die klipp und klar sagen, dass du dir sicher sein darfst. 1. Johannes 2, Vers 25. Denn genau das hat uns Christus zugesagt. Ewiges Leben in Verbindung mit ihm. Was hat uns Jesus zugesagt? Ewiges Leben in Verbindung mit ihm. Und wenn er etwas zusagt, dann können wir uns darauf verlassen. 2. Petrus 3, Vers 9. Aber er hat Geduld mit euch und er will nicht, dass auch nur einer verloren ginge. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Er will nicht, dass auch nur einer verloren ginge. Jeder hat die Gelegenheit, zu Gott umzukehren. Und natürlich, das kennt ihr auswendig, Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ja, das klingt schon deutlich hoffnungsfroher als die zuvor genannten Texte, bei denen sich manchmal so ein mulmiges Gefühl einschleicht. Und wir könnten jetzt den ganzen Tag hier zusammen verbringen und uns gegenseitig solche Texte, solche Verheißungen aus der Bibel vorlesen. Doch immer noch gibt es dieses Beides. Und es stellt sich die Frage, wie wir Sicherheit bekommen in diesem Spannungsfeld. Und das möchte ich gerne mit euch etwas näher betrachten. Zunächst mit dem Text mit diesen Schafen und den Böcken. Diesen finden wir in Matthäus 25. Schlag das gerne mit mir auf. Ab Vers 31, dass wir das mal so Schritt für Schritt anschauen und gucken, was uns da gesagt wird. Also Matthäus 25, ab Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit kommt, und das ist doch das, was wir ersehnen, weswegen wir Adventisten sind, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Königsthron sitzen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in 2 Gruppen teilen. An der Stelle fällt mir schon etwas auf. Hier ist nicht mehr nur von der Gemeinde die Rede, wie vorher bei den 10 Jungfrauen, sondern von allen Völkern, von der gesamten Menschheit. Damit ist die Grundgesamtheit derer, die da aufgeteilt werden, schon mal deutlich größer. Also, alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirte die Schafe von den Böcken teilt. In manchen Übersetzungen heißt es auch, die Schafe von den Ziegen teilt. Da hat Jesus wieder mal, wie er das so oft getan hat, auf ein Bild zurückgegriffen, was den Menschen aus dem Alltag total präsent gewesen ist, was sie auch sofort verstanden haben, weil die wussten, die Schafe, die lässt man nicht mit den Böcken nachts zusammen, weil dann ja, stoßen die sich gegenseitig, die verletzen sich womöglich, die halten sie immer schön getrennt. Und wenn in dem Stall oder dem Pferch zu wenig Platz ist, dann hat man auch die Schafe dort hineingetan und die Böcke mussten draußen schlafen, weil die auch weniger kälteempfindlich sind. Weiter im Text. Die Schafe stellt er rechts von sich auf und die Ziegen links. Und dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt, nein, das er seit der Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Also nehmt Gottes Reich in Besitz, das er seit Erschaffung der Welt, das gilt also schon ganz schön lange, als Erbe für euch bereithält. Das ist doch das, was wir hören wollen, oder? Aber geschieht das willkürlich? Haben wir dann einfach Glück gehabt, wenn das Jesus zu uns sagt, weil wir auf dieser Seite stehen? Nein, er gibt eine Begründung und die klingt so. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Jesus sagt also genau das, was wir vorletztes Quartal im Bibelgespräch durchgenommen haben, als es um das soziale Evangelium ging. Interessanterweise steht hier nicht, ihr habt alle meine Gebote gehalten. Und auch nicht, ihr habt genau den richtigen Glauben gehabt. Ihr habt alle Glaubenspunkte genau richtig gecheckt und eingehalten, richtig interpretiert. Ihr habt alles richtig angewendet. Ihr seid zu der richtigen Kirche gegangen. Nein, das sagt er hier nicht. Stattdessen essen, trinken, Kleidung geben, Kranke und Gefangene besuchen. Ja, klingt das jetzt nicht nach Werkgerechtigkeit? Lesen wir weiter. Dann werden Sie, die nach Gottes Willen gelebt haben, fragen, Herr, wann bist du denn hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und wir gaben dir zu trinken? Wann warst du als Fremder bei uns und wir haben dir Gastfreundschaft gewährt? Und wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Was wird durch diese Zeilen deutlich? Deutlich wird doch, und durch diese Fragestellung dieser Menschen, dass sie diese Taten nicht gemacht haben, um sich damit das ewige Leben zu verdienen. Die Taten sind ihnen ja noch nicht mal richtig bewusst, sonst würden sie solche Fragen nicht stellen. Und der König wird ihnen dann antworten, so weiter im Text, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Lebendiger Glaube ist in der Liebe tätig. Und das umfasst sicherlich noch viele andere Möglichkeiten als die, die hier Jesus aufzählt. Was alle diese Taten gemeinsam haben, ist, es geht nicht um mich. Es geht immer um den anderen, den Jesus auch erretten möchte, der auch möglichst viel von seiner Liebe mit und abbekommen soll, der von diesem Licht wahrnehmen soll, das so warm und hell in sein Leben scheinen kann. Daher geht es neben diesen genannten sozialen Dingen auch um die Verkündigung des Evangeliums. Weil was nützt es denn, wenn ich einem meinen Mantel gebe, aber das Evangelium, die Ewigkeit ging an ihm vorbei? Aus menschlicher Sicht wäre es jetzt die logische Konsequenz, wenn man wissen möchte, auf welcher Seite man denn von Jesus, der einst einsortiert wird, auf seine Werke zu schauen und zu sagen, ja, habe ich gemacht und das auch. Und hier, Checkliste, guck mal Jesus, was ich alles gemacht habe. Aus biblischer Sicht genau das nicht. wenn du auf deine Werke schaust, dann wirst du keine Sicherheit gewinnen, ob nicht vielleicht noch eins fehlt. Das ist doch auch das Dilemma vieler anderer Religionen, dass die eigenen guten Werke, das Karma oder wie immer es genannt wird, was man da so sammelt, vielleicht ganz knapp nicht reichen könnte. Da gibt es einen, da fehlt noch so ein kleines Teil, Pech gehabt. Und der andere, der rutscht gerade noch so durch. Und wenn wir von außen gucken, wir können gar keinen Unterschied zwischen diesen beiden erkennen, weil es so eine Nuance ist, die da vielleicht nur entscheidet. Was für ein Dilemma. Und wenn dann noch die Sünden der Vorfahren hinzugerechnet wird, ja, dann wird es ja völlig unübersichtlich. Aber das Schöne am Christsein ist doch, dass hier nicht das Tun im Vordergrund steht, sondern getan. Jesus hat alles getan, dass es für dich reicht. Da können wir eigentlich nur sagen, danke Jesus. Doch wie geht das nun zusammen? Rettung allein durch Glauben und dann doch die Werke? Oder anders gesagt, wie komme ich denn dahin, dass ich diese Werke tue, ohne das so bewusst, so absichtsvoll oder gar berechnend zu tun? Wie komme ich dahin, dass ich es nicht so mit Hintergedanken tue, sondern dass es ganz selbstverständlich aus mir herausfließt? Das beschreibt Paulus ganz deutlich in Epheser 2 in den Versen 8 bis 10. Schlag das gerne mit mir auf. Da beschreibt Paulus, wie man das hinkriegt. Wie man das hinkriegt, diese Werke zu tun, ohne ja, so berechnende Hintergedanken. Ohne sich Gedanken zu machen, ich tue das, um irgendwas zu bekommen, sondern wie es ganz natürlich zusammenspielen kann. Also Epheser 2, Verse 8 bis 10. Da heißt es, denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden. Wodurch sind wir vom Tod gerettet worden? Durch seine unverdiente Güte, und zwar nur steht da. Und wir sind es schon. Da steht ja nicht, werdet ihr vom Tod gerettet werden, sondern seid ihr vom Tod gerettet worden. Das ist unser Status, den wir jetzt schon haben. Und dass das schon Realität ist, sagt auch der nächste Vers. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Kann man das noch deutlicher sagen? Es ist ein Geschenk. Es ist nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann ein Mensch nichts dazu beitragen, heißt es hier weiter. Wie viel kann ein Mensch durch seine eigenen Leistungen dazu beitragen? Nichts. Deshalb kann sich auch niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um, also als Folge, nicht als Voraussetzung, Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Das sind also diese Werke, die Gott schon für uns vorbereitet hat, dass wir, wie die Bibel es so schön poetisch sagt, darin wandeln können, dass wir darin aufgehen können, dass wir darin unsere Bestimmung finden können. Diese Werke sind nicht unsere Werke, es sind Gottes Werke, ihm zur Ehre. Und wir tun sie, weil er uns durch den Heiligen Geist die Augen dafür geöffnet hat und auch die Bereitschaft dafür geschenkt hat, uns dort hineinzubegeben und diese Werke zu tun, dass wir darin eintauchen und sie in seinem Sinne tun. Ein Beispiel dazu. Daniel wird zu Nebukadnezar gebracht, um seinen ersten Traum zu deuten. Und was macht der Daniel jetzt? Geht er dahin und sagt, jetzt werde ich hier mal der Daniel diesen Traum deuten, weil ich der Daniel, so klug bin, weil ich hier der Checker bin und das so toll kann? Nein, er sagt gleich zu Anfang, stellt voran, das, was du da von mir verlangst, das kann kein Mensch. Das kann nur Gott und damit gibt er Gott die Ehre für das, was ihm dann anschließend mit Gottes Hilfe gelingt. So wird da ein Schuh draus. Vergleicht man das mit den Menschen in Matthäus 7, wird der Unterschied deutlich, denn die sagen, haben wir nicht? Haben wir nicht dies? Haben wir nicht das? Haben wir nicht jenes? Wir spielt da die Hauptrolle. Sie verweisen auf ihre Werke und sie verkennen es, dass es eigentlich Jesus ist, von dem alles kommt, der Urheber von allem ist. Und damit sind sie auch nicht mit ihm in Verbindung. Sie lösen sich davon, indem sie das auf sich beziehen. Genau wie die Menschen, die wie die Böcke auf die linke Seite sortiert werden, denn die müssen nach dem Text zugeben, dass sie Jesus irgendwie nie wahrgenommen haben. Die sagen, wo haben wir dich denn jemals gesehen? Sie sind nicht in Verbindung mit ihm. Jesus ist aber kein Suchspiel, das der eine lösen kann, Glück gehabt, und der andere irgendwie nicht, Pech gehabt. Bereitwillig lässt er sich von jedem finden, der ihn finden möchte, der mit der Suche beginnt. Ich glaube, auf dieser Seite der Böcke, da gibt es keine zufällig dahingeraten, da gibt es nur Freiwillige. Da wird keiner sein, der eine unliebsame Überraschung erlebt, so nach dem Motto, tja, leider Pech gehabt, ein Glaubenspunkt, der war nicht so ganz richtig, das hast du irgendwie fehlinterpretiert, irgendwas falsch verstanden mit dem Sabbat oder mit der Taufe oder dem Abendmahl, ja, leider die falsche Konfession gewählt. Nein, so wird es nicht sein. Auf dieser Seite wird es nur Freiwillige geben. Gerade mit der Konfession wäre das ja ein Glücksspiel. Wisst ihr, wie viele christliche Konfessionen es gibt? Da gibt es zwei verschiedene Zählweisen. Wenn wir nur die großen sozusagen zählen, kommen wir immerhin auf 1500. Und wenn man alle zählt, also auch die vielen Mega-Churches in den USA, die eigenständig sind, also nicht einem Verbund angehören, dann kommt man auf über 30.000. Und was glaubt ihr, wie viele glauben, die richtigen Glaubenspunkte zu haben und die übrigen zu sein? Nein, auf so ein Glücksspiel lässt sich Gott nicht ein mit uns. John Wesley, der Begründer der Methodistenkirche, der soll eines Nachts einen besonderen Traum gehabt haben. Er träumte, er sei gestorben und wäre schon auf dem Weg in die Ewigkeit und würde dazu so einem mächtigen Portal kommen. Ich weiß, wir glauben etwas anderes, aber er hat es halt geträumt. Ich finde, er darf das. Und er steht vor diesem Portal und fragt, ist das hier der Himmel? Und dann kommt so die Antwort, nein, das ist die Hölle. Erschreckt er. Und dann packt ihn die Neugier, wer denn da so drin ist. Und deswegen fragt er erstmal, gibt es da drin auch Muslime? Ja, ganz viele. Gibt es da auch Hindus? Ja, ganz viele. Und gibt es da drin auch Juden? Ja, ganz viele. Ihm schwinden schon so ein bisschen die Sinne, weil damit hat er jetzt nicht gerechnet. Gibt es da drin auch Katholiken? Ja, ganz viele. Und Anglikaner? Ja, ganz viele. Und Lutheraner? Ja, ganz viele. Jetzt kommt er seiner eigenen Konfession schon immer dichter und sagt, gibt es denn da auch Baptisten? Ja, ganz viele. Und schließlich ist er dicht bei sich und fragt, und Methodisten? Ja, ganz viele. Und wenn wir den Traum gehabt hätten, hätten wir die gleiche Antwort bekommen. Ihm schwinden wirklich die Sinne, die Knie werden weich. Er sieht, da drüben ist noch eine andere Pforte. Er eilt dorthin und ruft heraus, gibt es denn hier wenigstens Methodisten? Also das ist der Himmel, ne? Nein, keinen einzigen. Baptisten? Nein, keinen einzigen. Lutheraner, Anglikaner, alle wieder durch. Immer heißt die Antwort, nein, kein einziger. Er kann überhaupt nicht fassen, was er da hört und ruft nur noch aus, ja, wer ist denn dann überhaupt im Himmel? Und dann hört er diese Antwort, hier gibt es nur arme Sünder, die durch das Blut Jesu gerecht geworden sind. Und dass das geschieht, dass unsere Sünden, dass deine Sünden abgewaschen werden, wir durch Jesu Blut gerecht werden, das steht ganz deutlich im 1. Johannesbrief. Schlag das gerne mit mir auf, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Und ein Tipp für euch, wenn ihr heute Nachmittag ein bisschen Zeit habt oder in der Woche etwas lesen wollt und in der Heilsgewissheit neue Sicherheit gewinnen wollt, lest diesen 1. Johannesbrief. Das ist wirklich eine gute Lektüre für jeden, der ja immer mal wieder so mulmige Gefühle bei dem einen oder anderen Text hat. Also 1. Johannes 1, ab Vers 7. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und jetzt kommt es, worüber wir gerade gesprochen haben. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Wenn wir behaupten, sündlos zu sein, betrügen wir uns selbst, dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Hier haben wir die Lösung für unser Sündenproblem. Mit 100% Garantie. Warum? Lesen wir nochmal den letzten Satz. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Sündenvergebung. Nach ehrlichem Bekenntnis ist es also so sicher wie die Tatsache, dass Gott weder untreu noch ungerecht sein könnte. Wenn du zu deiner Fehlbarkeit stehst, wenn du also bei der Selbstüberprüfung auf den Gedanken kommst, ich brauche fremde Hilfe, ich kann mich nicht allein erlösen, ich brauche Jesus, dann bist du deine Sünden los. Gemeinschaft mit Gott hat dann auch so ein eingebautes reinigendes Element. Da beginnt quasi so ein vollautomatischer Reinigungsprozess. Genauso wenig wie du aus einer Badewanne genauso schmutzig wieder herauskommen kannst, wie du eingestiegen bist, vorausgesetzt, da ist auch ein bisschen Wasser und idealerweise noch ein bisschen Badezusatz drin. Genauso wenig kannst du bei Gott eintauchen, ohne dass es dich verändert, ohne dass es dich positiv verändert. Das ist unmöglich, das geht gar nicht. Je länger du in einer Badewanne sitzt, desto sauberer wirst du. Okay, irgendwann fängt man auch an zu schrumpeln, aber zumindest in den ersten Minuten gilt das, was ich sage. Bei Gott gilt es über das ganze Leben. Je mehr Gemeinschaft du mit Gott hast, umso mehr wird dich das reinigen. Umso mehr wird es dich reinigen und du kommst in diesem Heiligungsprozess voran, über die gesamte Zeit deines Lebens. Gemeinschaft mit Gott hat also so ein eingebautes, reinigendes Vollwaschprogramm für dich. Und Gemeinschaft mit Gott bringt dann auch diese guten Werke hervor, über die wir vorhin gesprochen haben. Alles Paletti sozusagen, dem Grunde nach schon, aber einen Punkt möchte ich dennoch betonen, nämlich, dass die Bibel zwischen der Beziehungssünde und den sogenannten Tatsünden unterscheidet. Das hat mir eine Predigt von Alexandra Schweiger, die diese in München-Pasing gehalten hat, verdeutlicht, aus der ich nun etwas zitieren möchte. Die erste Sünde beim sogenannten Sündenfall im Paradies Adam und Eva, das war eine Beziehungssünde. Römer 5, Vers 12 spricht so davon: Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde, im Einzahl, Singular, in die Welt gekommen. Römer 5, dann weiter in den Versen 18 und 19, führt das auch weiter aus und zeigt uns dann auch sogleich das Gegenmittel. Es steht also fest, durch die Sünde eines einzigen Menschen sind alle Menschen in Tod und Verderben geraten. Aber durch die Erlösungstat eines einzigen Menschen sind alle mit Gott versöhnt und bekommen neues Leben. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig, aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Als Folge dieser Trennung von Gott traten auch noch andere Sünden auf den Plan, die sogenannten Tatsünden. Wenn von denen in der Bibel die Rede ist, dann stehen sie zumeist im Plural. Beziehungssünde ist die im Singular, wenn der Mensch sagt, ich brauche Gott nicht. Ich will es ohne Gott tun. Wenn dieser Mensch bis zu seinem Lebensende und immer wieder darauf beharrt, dass er diese Beziehung zu Gott ablehnt und die Rechtfertigung durch Jesus nicht annehmen will, dann begeht er diese Beziehungssünde. Und diese Sünde, die kann Gott nicht vergeben, denn damit müsste er den freien Willen brechen und das tut Liebe nicht. Umgekehrt, um bei dieser Beziehungssünde noch zu bleiben, ist man sofort erlöst und hat sofort Heilsgewissheit, sobald man dieses Opfer von Jesus für sich persönlich in Anspruch nimmt und nicht mehr getrennt von Gott leben möchte. Eine Überwindung aller Tatsünden, die in meinem Leben dann vielleicht noch bestehen oder geschehen, die stellen die Erlösung nicht in Frage. Wir haben da das klassische Beispiel des Schächers am Kreuz. In seinen letzten Lebensminuten, da war sein Karma-Konto sicherlich sehr, sehr negativ, in seinen letzten Lebensminuten erkennt er, was Gott ihm anbietet und wer dieser Jesus neben ihm dort ist. Und das will er und sogleich wird ihm zugesprochen, dass er erlöst ist. Er hatte gar keine Zeit mehr hinterher, alles in Ordnung zu bringen. Gemeinschaft mit Gott reinigt uns, das haben wir vorhin gelesen. Wenn wir aber unsere Sünden, also im Plural, die Tatsünden bekennen, also die Beziehungssünde wird man ja nicht bekennen, weil wenn man sagt, ich brauche Gott nicht, dann wird man sich nicht an ihn wenden, um die Vergebung der Beziehungssünde zu bitten. Also, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden, wieder im Plural, die Tatsünden, vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Gemeinschaft mit Gott bringt uns in der Heiligung voran. Diese ist keine Voraussetzung für die Erlösung, sondern sie ist Folge des Miteinanders. Rechtfertigung und Heiligung sind ja nicht dasselbe, sondern sie sind beide eine logische Folge, die geschieht, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und plötzlich wird das dann auch mit den Werken klar. In Psalm 1 heißt es, glücklich ist der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, sondern der seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Wir sind wie so ein Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen. Der Baum, der muss sich nicht überlegen, wie kriege ich denn jetzt irgendwie eine Frucht hier an dem Ast oder an dem Ast, sondern die Wasserbäche, das Wasser sprudelt quasi in ihn hinein und er wird ganz automatisch Frucht bringen. Genauso wie die Rebe am Weinstock, von der Jesus sagt, dass wenn wir mit ihm verbunden sind, dass sie Frucht bringen wird, ganz automatisch. Wir müssen uns da nicht irgendwie anstrengen und voll konzentrieren und irgendwie aus uns rauspressen, damit da irgendwie so plopp eine kleine Frucht dann halt kommt, sondern wir haben das Versprechen, wenn wir mit Jesus verbunden sind, dann werden diese Früchte wachsen. Weil er es in uns bewirkt, weil wir es zulassen, weil wir uns als Werkzeug in seine Hand geben. Und dann passiert das auch so, dass uns das vielleicht gar nicht so bewusst ist. Dass wenn uns Jesus mal darauf aufmerksam macht, dass wir sagen, ja, haben wir das gemacht? Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, weil wir es halt nicht absichtsvoll gemacht haben, sondern ja, ganz natürlich uns das aus uns haben herausfließen lassen, weil wir Gott die Möglichkeit gegeben haben, uns als Werkzeug zu benutzen. Und damit brauchen wir uns das auch nicht ans eigene Revers zu heften und zu sagen, haben wir nicht dies, haben wir nicht das. Und plötzlich erkenne ich, das Wichtigste in meinem Leben mit Gott ist Leben mit Gott. Nicht mein Dienst für Gott, sondern die Gemeinschaft mit Gott, die Verbundenheit mit ihm. Können wir das bitte endlich glauben und danach leben, frei und unbeschwert, dankbar und ausstrahlend als Zeugnis seiner Liebe? Lasst uns doch aufhören mit diesen Unsicherheiten. Die Sache ist doch klar. Brauchst du noch mehr Beweise dafür? Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Nicht, der wird vielleicht eine ganz gute Chance haben, das ewige Leben zu haben. Nein, er hat es schon. Er hat es. Römer 8, Vers 1. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. 1. Petrus 1, Vers 13, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Nüchtern sein meint hier, lass dich noch nicht immer von diesen irregeleiteten Gefühlen so bestimmen. Hör mal nicht immer auf diesen Störsender. Und schließlich Römer 8, Vers 32, und wie gesagt, wir können uns den ganzen Tag solche Texte vorlesen. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Also der so weit in Vorleistung getreten ist, könnte man auch sagen. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er ist so weit in Vorleistung getreten. Warum sollte er dann, wenn wir sagen, wir möchten dazugehören, wir wollen zu dir gehören, wir wollen das Geschenk aus seiner Hand nehmen, warum sollte er dann Nein zu uns sagen? Alles steht hier, alles schenken. Es ist die einzige Forderung des Evangeliums, dass du glaubst, dass es ein Geschenk ist. Es ist die einzige Forderung des Evangeliums, dass du nicht versuchst, es dir zu verdienen, sondern dass du glaubst, dass es ein Geschenk ist, dass es kein Kleingedrucktes gibt. Wenn du in Gemeinschaft, in Verbindung mit Gott lebst, dann wird das Früchte bringen. Ganz automatisch und ganz selbstverständlich, ganz natürlich wird sich das ergeben und es wird dir Sicherheit geben. Du darfst dir sicher sein. Seine Liebe zu dir hört niemals auf. Amen.